wenn man in der Suchmaschine des Vertrauens sich erkundigen möchte über diese Pflanze und Heimatstandortbilder sehen möchte, dann muss man die Heimatsprache dieser Pflanzen sprechen. Das heißt, man sollte in der Lage sein, durch Paste and Copy chinesische Schriftzeichen oder andere Schriftzeichen, in anderen Ländern japanische oder so, zu kopieren und dann in eine lokale Suche gehen. Man muss schon tiefer in die Materie eindringen und dann erfährt man etwas, oh, so sieht die hier an diesem wunderbaren Berg aus. Wenn die in der Ausbildung geschont werden, weil die Lehrer der Meinung sind, dass diese Gehirne dann irgendwann voll sind, den Leuten kann ich nur sagen, ihr habt keine Ahnung. Ihr müsst nur lernen, die Leute herauszufiltern, mit denen wir arbeiten können und die ein Gedächtnis haben für Pflanzen, wo es nicht bei 50 Stauden aufhört, sondern auch bei 400 erst der Spaß anfängt. Bei 4000 wird es dann richtig gut. So. Wir brauchen Menschen mit dieser Gabe und dieser Liebe zu Pflanzen. So. Und was ich liebe, sind so Pflanzungen mit ausgewogenen Stauden. So Stauden, die nicht sehr konkurrenzstark sind, die nicht so langlebig sind, aber die durch ihre Ausgewogenheit so ein ganz gutes Langzeitbild ergeben. Und diese Kombinationen sind relativ leicht zu pflegen, die sind relativ leicht zu handhaben. Es kann sogar möglich sein, dass man da einfach zweimal im Jahr mit dem Rasenmäher . Die vertragen dann den Frühjahrsschnitt und den Sommerschnitt. Und weil sie Rosetten bilden unten, sind diese Pflanzen sehr gut fähig, auf die Art und Weise gut zu überleben.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Inka.
Ja, wir waren heute beim lieben Thorsten Matschis zu Gast und haben mit ihm eine tolle Folge aufgenommen. Wie fandest du denn den Podcast mit Thorsten?
Der Podcast war super. Also wir waren ja bei ihm zu Hause in Nettetal und Thorsten ist Gartenplaner und wohnt da in Nettetal, im Niederrhein, und ist auch Buchautor, also hat schon zwei Bücher geschrieben. Avantgardening und uns, es wächst doch. Das zweite mit dem lieben Till Hoffmann an der Stelle. Liebe Grüße. Und ist Gartenplaner und ist in ganz Deutschland unterwegs, ne? Also die Podcast-Folge, ich fand die super cool. Aber worüber haben wir denn gesprochen, Inka?
Ja, wir haben uns dem Thema Gartendesign angenommen und haben ihn mal gefragt, wie er Gärten plant. Er ist deutschlandweit unterwegs, was du gerade schon gesagt hattest, was sehr, sehr spannend ist. Er hat uns dadurch, dass wir bei ihm zu Gast waren, auch direkt ein paar Gartenplanungen gezeigt. Es ist immer spannend, bei Gartenplanern, Gartendesignern zu Gast zu sein, weil jeder macht es anders. Und besonders bei ihm fand ich einfach spannend, dass er seine Gärten entwickelt. Also er haut da nicht einfach nur eine Gartenplanung rein, sondern pflanzt dann auch nochmal nach und schaut, wie sich die Stauden entwickeln. Und genau, Thorsten kommt ja auch ursprünglich aus der Medienbranche und es war einfach spannend zu sehen, dass er sich zum Beispiel auch Naturstandorte von Stauden und Gehölzen ganz anders aneignet als andere Gartenplaner. Also gerade so im Bereich der chinesischen Stauden, da ist er dann teilweise auf chinesischen Seiten unterwegs und schaut da direkt rein, wie die Stauden dort im Habitat vorkommen, wie sie wachsen. Und darüber habe ich mir beispielsweise vorher nie Gedanken gemacht.
Ja, vor allem, wie recherchiert man es sonst? Also wenn man so tief sich mit Pflanzen beschäftigt, ja, das war schon sehr faszinierend. Und so ein paar Stichwörter noch zu nennen, also naturnahe Pflanzen oder Staudengestaltung, Zusammenarbeit mit anderen Gallerbauern oder auch wie wichtig ist digitale Planung heutzutage und Fehlerkultur. Wie gehe ich mit Fehlern um?
Genau. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Reinhören.
Aber wir können euch aktiv jetzt beginnen, so dann
wird es auch in Stimmung. Ja, fangen wir an. Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thorsten.
Guten Tag, hallo.
Hallo. Wir sind hier mit Inka. Hallo Inka.
Hallihallo.
Und Thorsten hier in seinem schönen Zuhause in Nettetal. Er hat uns vorher schon rumgeführt hier, sein Anwesen. Und wir sprechen hier tatsächlich heute mal wieder über das Thema Gartenplanung, über Stauden im Kern. Und Thorsten hat uns hier rumgeführt. Ich will das mal so ein bisschen einmal zusammenfassen. Wir befinden uns hier in seinem Esszimmer mit der Küche dran.
Die gute Stube, wie wir hier im Hause sagen. Ja.
Groß bebildert tatsächlich, also viel Geschichte, wenn man hier auf die Wände guckt. Und mit dem Blick ins Wohnzimmer sieht man schon die große CD-Sammlung. Danach kommt die Plattensammlung. Und das Heimkino kommt zugleich und das Arbeitszimmer dahinter. Also viel, viel Technik, würde ich mal sagen.
Ja, aber wir haben eine ganz feste, feuerfeste Tür zwischen dem Arbeitszimmer und meinem Archiv und dem Wohnbereich. Weil ich das zu schätzen weiß, dass ich diese Tür zumachen kann. Früher bin ich in Düsseldorf in meiner Agentur gewesen und fuhr dann immer diesen langen Weg nach Hause und war dann zu Hause. Und das ist mir sehr wichtig, dass man so nicht mehr als im Kopf in seinen Projekten drin steckt, sondern dass man dann wirklich zu Hause ist und in Frieden, möchte ich
also sagen. Also trennst du Arbeit vom Privat?
Ja, ja. Meine Frau weiß manchmal gar nicht, was ich so mache. Die muss ich schon mal mit zu Kunden nehmen oder so auf Baustellen, ihr mal einen Plan zeigen. Manchmal zeige ich ihr eine Kolumne von mir und dann liest sie sie auch mal, weil ich sie nicht mit diesen Themen behelligen möchte.
Also meine Frau hört die Podcasts zum Beispiel nicht.
Siehst du? Aber das ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel. Da trennt man dann das. Meine Frau liebt Gärten und ich hoffe zumindest, ja. Und sie findet auch interessant, was ich mache, aber irgendwo ist das ja auch immer mit Problemen belastet oder behaftet. Dann steckt man in so einer Baustelle, in einem Projekt drin, in der Planung, irgendwelche Sachen, die man dann überdenken will. Ich überarbeite einen Plan gerade, bin in die falsche Richtung gelaufen. Dann sind das so Dinge, die sich bei mir im Kopf abspielen. Aber das soll nicht irgendwie in mein privates Leben hineinbrechen. Das möchte ich nicht. Auch wenn wir mit Freunden schon mal Gärtnereien zusammen plündern oder Gärten besuchen, Parks besuchen, Freunde besuchen, befreundete Gärten, wie ich immer sage, besuchen.
Ja, okay. Wie siehst du denn die Entwicklung von Gartendesign und vor allem auch der Gartenplanung in Deutschland?
Ja, das ist ja mal eine richtig große Frage, ja. Mhm. Ja. Ich hatte die Stühle vorher ein bisschen hören sollen. Ja, das ist wirklich eine große Frage. Was soll ich dazu sagen? Es gibt das im Großen, es gibt das im Kleinen. Wenn man hier so durch die Lande fährt, dann sieht man, das ist eine steinreiche Gegend und es entstehen nach wie vor diese geschotterten Horizontalschotter-Vorgärten mit Alibi-Pflanzen, wo ich dann immer sage, lass die Folie darunter weg, dann ist das eine Abmagerung und man kann da eine Samentüte hinterher drüber werfen, wenn die Nullanteile zurückkommen. Das andere ist natürlich, dass man weit reisen muss manchmal, um sich Pflanzung von renommierten Planern anzusehen. Und da sehe ich schon Tolles, Wunderbares. Also es gibt auch tolle Planer hier in der Gegend, wo ich mir Verkehrsinseln regelmäßig ansehe, um zu sehen, wie die sich entwickeln. Es gibt aber auch Beispiele, die mir nicht gefallen. Es ist so, wir sind ein Entwicklungsland, was das Thema angeht. Und ich würde sagen, wenn wir das pflanzliche Potenzial in Bezug auf Garten und Landschaft ausschöpfen würden, dann wären wir hier, die Menschen wissen ja, was eine Exponentialfunktion ist seit Corona, nicht? Die können ja plötzlich Mathe alle. Und ich würde sagen, ich habe das böse Wort gesagt, können wir das löschen?
Mathe oder Corona?
Nee, dieses C-Wort. Ja, und es nimmt zu, das Interesse nimmt auch zu und die Menschen ziehen sich ja teilweise ins Private zurück. Also da ist schon großes Potenzial da, aber dass man dann da auf die Idee kommt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, ja, das wird noch ein paar Jahre dauern. Dass es so selbstverständlich wird wie in unseren Nachbarländern. In den Niederlanden ist man da weiter. Da bringt man dem Gartenthema viel mehr Respekt entgegen oder auch der Planung, wenn es da geht, neue Messmethoden zu entwickeln. Aber das ist jetzt zu theoretisch. So allgemein gesprochen würde ich sagen, wir sind auf einem guten Weg und wir haben ein paar wunderbare Planer und vor allen Dingen Planerinnen hier in diesem Land.
Welchen Wert sollte so ein Garten eigentlich haben?
Welchen Wert? Mhm. Welchen Wert? Ja, das bestimmt jeder Besitzer selbst. Also für mich hat ein Garten einen Wert, wenn er Authentizität widerspiegelt. Wenn ich dorthin komme und vergesse, wie geplant wurde. So wie ich etwas als selbstverständlich erachte, wenn ich den Pflanzplan nicht spüre. Ich bin da nur ein bisschen vielleicht vorgeprägt oder so, aber ich finde es super, wenn ich sehe, dass dieser Garten jetzt nicht von einem Architekten geplant wurde oder dass der vor allen Dingen geplant wurde, sondern dass er wie natürlich entstanden ist. Das ist die ganz große Kunst, die allerdings auch nur wenige Menschen beherrschen. Dass man einen Ort der Authentizität entdeckt, dass man an diesem Ort meint in der Natur. Also wenn ich von Laien höre, dass sie nicht vom Garten sprechen, sondern es sieht aus wie Natur, dann empfinde ich das schon als Kompliment für einen Garten.
An welche Gartenkultur orientierst du dich denn? Oder wo am liebsten, weil wenn du davon sprichst, dass ein Garten nicht wie künstlich hergestellt sein soll?
Ja, er darf schon gestaltet sein. Ich habe nichts dagegen. Ich würde sagen, nee, das müsste man irgendwie entwickeln. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Insofern können wir das gerne entwickeln. Aber ich arbeite auch mit geometrischen Formen. Ich arbeite auch mit Bögen. In der Pflanzplanung gibt es das durchaus, dass man Formen verwendet, dass man jetzt keine geraden Linien vielleicht oder Heckenschnitt oder so, aber dass man schon versucht, Texturen, Figuren hinzubekommen. Und ich will nicht sagen, dass ich mich da in der Natur entwickle, dafür halte ich mich viel zu selten in der Natur auf. Und ich muss immer grinsen, wenn Leute sagen, sie orientieren sich an der Natur. Das ist Blödsinn, das kann man gar nicht ernsthaft. Also wenn ich eine Wiese sehe, ja, eine doofe Wiese irgendwo in irgendeinem Land und ich sehe gerade ein, zwei Blühaspekte, die dort in voller Pracht sind, um das irgendwo nachzubauen, musst du so viel Bodenkunde anwenden, musst du so viel theoretisches Wissen und Technik dorthin bringen, das kann man nicht. Man kann das immer nur nachempfinden. Finden und durch Versuch, Irrtum oder Intuition, ich versuche immer das mit Intuition auch zu erreichen, was ich nicht durch Wissen erreichen kann, zu entwickeln, zu etablieren. Und dann hast du etwas, was aussieht, im besten Fall, als würde es dort selbstverständlich hingehören und gleichzeitig all deine ästhetischen Bedürfnisse befriedigen.
Wenn sich ein Kunde das wünscht, aber übersetzt du das dann zu seinem Lebensraum, den er hat, also zu den Bodenverhältnissen und Standortverhältnissen?
Wir haben es ja meistens mit dem hausnahen Bereich zu tun. Und der hausnahe Bereich ist ja eher so ein künstlicher Bereich, weil er durch Einflüsse, ja, wir haben da einen Nordbereich, wo aber überhaupt keine Beschattung, also wo zwar Beschattung da ist, aber der Regen völlig normal hinwandern kann. Also so ganz besondere Lebensbereiche. Und oft wissen die Kunden gar nicht, was sie genau wollen.
Also musst du bei deinen Planungen viel Überzeugungsarbeit dann
leisten? Nee, die Kunden, die sind meine Kunden. Ich kann herrschen oder dienen. Also eins von beiden muss es sein. Und bei meinen Kunden, da diene ich. Da habe ich überhaupt kein Problem als Dienstleister, sag ich mal in Anführungsstrichen. Ich höre mir an, was sie für ein Bedürfnis an ihrer Ästhetik haben. Und das ist jedes Mal etwas völlig anderes. Wie viel Repräsentanz sie wollen. Es gibt viel zu selten den Willen zu Prunk. Also Prunk ist etwas Wunderbares, das kann man mit Stauden, mit Pflanzen wunderbar herstellen, aber selbst wenn ich in Rokoko oder Barockgärten so teilweise durchgehe, dann haben die gar kein Geld mehr für den Prunk, den ich mir da wünschen würde. Insofern ist das für mich immer eine Enttäuschung und was habe ich da von so ein paar Buchsparterre? Also nein, wenn der Kunde oder die Kundin, meistens sind es schon Eheleute, die Kinder sind aus dem Haus, manchmal sind die Kinder auch noch da, aber da möchte ich hören, wie viel Prunk, wie viel Repräsentanz sie dort wollen. Oder ob die Repräsentanz darin besteht, dass man ihnen die heimische Flora im schlimmsten Fall dorthin pflanzt und das ihn schön macht. Ja, also ich habe nichts gegen diese Natur, wie auch immer, Gartenbewegung oder so, die es da gibt. Das genießt allen unseren Respekt, weil sie alle dazu da sind, zu gestalten und mit dem pflanzlichen Material zu arbeiten. Und dafür, da habe ich Respekt vor. Und was man dafür politische Ziele hat, das ist für mich zweitrangig.
Okay. Hörst du bei den Kunden aber, also stellst du dir Fragen oder bist du eher aufmerksam und achtest du auf?
Also was wir nicht machen, sind so, dass sie irgendeine Zeitschrift sich nehmen sollen und dann irgendwelche Sachen aus. Also
bei Pinterest sich eine.
Ja, das finde ich amüsant, aber wenn mir Kunden damit kommen, dann wackele ich immer ein bisschen mit dem Kopf so. Es ist was Intellektuelles eher. Es ist immer so, wie auch im Agenturbusiness. Ich komme ja aus dem Agenturgeschäft. Ich höre zu und stelle dumme Fragen. So führe ich mich meistens ein. Dumme Fragen, das ist ernst gemeint. Das ist wirklich ernst gemeint, weil man muss erstmal definieren, was man
haben möchte. Sind das so viele Fragen?
Bei meiner Agentur waren das, nein, aber jetzt sind es, was sind das so für Fragen? Dann möchte ich wissen, wie lange fahrt ihr in Urlaub? Das will ich vorher wissen, wenn ich in Regionen Deutschlands bin, wo es mal 5 Monate nicht regnet, dann möchte ich wissen, womit im schlimmsten Fall zu rechnen ist. Ja, und dann möchte ich wissen, ob es Vorlieben gibt. Mögt ihr kein Gelb? Neulich hatte ich eine Pflanzplanung, das war großartig. Wirklich, also eine, wo ich selbst nicht stolz, aber sagen wir mal, ich war froh, diese Pflanzplanung gemacht zu haben. Es war eine relativ kleine Fläche und ich habe dort dem Kundenwunsch entsprochen, kein Gelb zu verwenden. Mhm. Und es war eine Abstimmung von sehr frühen Blautönen, dann ging es übers Jahr hin und wir haben Altrosa, Rosa, weiße Töne bis hin zu schönen, kräftigen Rottönen. Und es war, fand ich, sehr wunderbar gestaltet, also der Plan sah auch schön aus. Und dann erfuhr ich, dass die Kundin auch keine Altrosa mag. Und dann war ich utierkalt, ob es das auch in Weiß gäbe. Da habe ich gesagt, ja, gibt es, aber den Plan male ich jetzt nicht. Das war ein Missverständnis. Ich hatte nur nach Gelb gefragt, aber ich hätte auch nach Blau, Rot, Rosa, Blau, weißt du, so Dinge passieren.
Also du gehst da keine Kompromisse ein, weil wenn du etwas austauschst, ist das Gesamtbild nicht mehr das, was du...
Ich hätte da ganz neu anfangen müssen. Jetzt ist da Phacelia ausgepflanzt, weil das ist so ein Hang und da muss irgendwas hin, damit er nicht abgeht. Also man müsste jetzt noch was anderes dorthin pflanzen. Es geht in die nächste Runde. Aber was ich zum Beispiel auch manchmal habe, ist, dass ein Haus aufgewertet werden soll als Immobilie und dann geht es darum, den Wert dieses Hauses zu steigern. Und dann muss ich Sachen, sagen wir mal, zaubern, die innerhalb kürzester Zeit schon da sind. Wenn die sagen, wir wollen das Haus in einem halben Jahr verkaufen, dann muss ich mir die Gärtnereien ansehen, dann muss ich mir ansehen, was innerhalb kürzester Zeit verfügbar ist, blühfähig ist, um dort etwas zu schaffen, was dieses Haus aufwertet. Ob dieser Garten dann Bestand hat oder nicht, aber es ist ein Angebot. Und es ist auch ein Angebot an eine Situation, um etwas hübscher zu machen, um etwas aufzuwerten. Das mache ich aber eigentlich ungern. Am liebsten habe ich es dann, wenn man das so anlegt, dass dieser Garten dann auch Bestand hat. Also die standortgerechte Staudenverwendung ist mir schon, liegt mir schon sehr am Herzen. Wenn ein Garten mal ein Jahr nicht gepflegt werden kann, dann darf nicht alles weg sein. Das ist das, was ich katastrophal finde. Und je nachdem, in welcher Region wir uns befinden, ist das mal mehr, mal weniger möglich. Je grenzwertiger es wird vom Kleinklima, vom Wetter, überhaupt, umso schwieriger ist es, umso standortgerechter muss man auch planen und verwenden.
Was ich ja in der Pflanzplanung immer ganz interessant finde, ist, die Kunden reden ja häufig, wie wir ja gerade schon drüber gesprochen haben, von Farben, ne? So Blühaspekte. Mhm. Wie gehst du da in den Planungen auch noch heran? Weil ich meine, es gibt ja mehr als irgendwie die Farbaspekte von der Blattfarbe, also Haptik von den Blättern oder zum Beispiel ja, Blattformen. Wie gehst du da heran?
Ja, ich habe schon meine Ideen, was Texturbildung, was Texturwirkung angeht. Aber wenn es konkret um die Blühfarben, die ja dann die Spitzen der Aspekte sind, also diese... Mhm. Da ist es schon sehr wichtig, dass sich hier Dinge nicht beißen. Mhm. Das heißt, wenn ich dann es gibt immer so bei den Kerzenknöterichen ein schönes Beispiel. Es gibt Knöteriche, die haben so einen Orangeanteil drin. Und manche haben eher einen kalten Farbanteil drin. Und wenn du da nicht die richtige Sorte geliefert bekommst, kannst du die ganze Planung vergessen, weil die Kombination plötzlich nicht mehr stimmt. Also will ich genau diese eine Pflanze haben. Und je mehr ich mich auf meinen Lieferanten an dem Ort verlassen kann, umso eher kann ich tatsächlich sehr punktgenau in den Farbkombinationen arbeiten. Ich habe selbst spezielle Vorlieben. Ich liebe so Moottöne, ich liebe Altrosa, so ein bisschen auch ein bisschen schwermütig von den Farben her, von den Kombinationen. Aber wenn die Kunden anderes haben möchten, wenn sie es lebhaber, weniger romantisch haben möchten, gerne. Also es ist nur wichtig, dass man das in der Visualisierung zeigen kann. Mhm. Deswegen habe ich nicht nur einen Pflanzplan, sondern ich habe so Pflanzpläne, die man wie ein Daumenkino so durchgehen kann, damit die Kunden sehen, im März, April, Mai, da sind dann diese Farbkombinationen dominant, während dann im August diese Buntheit da ist oder diese Monochromatik, also wie die Kunden so drauf sind. Manchmal willst du ja nur eine Farbe haben und das ist dann dein Luxus.
Also diese vierte Dimension, die Zeit, die du... Da
die finde ich als total wichtig. Mhm. Ich kann auch sagen, warum. In meiner ersten Planung habe ich sehr viel mit Großstauden gearbeitet und da hast du dann wenig Frühjahrsaspekte in den Großstauden. Klar. Du hast zwar Texturen, ja, das ist so wie Pfingstrosen zu pflanzen, ein Pfingstrosengarten, das ist mein Lieblingsbeispiel. Da muss man schon im Herbst kommen, wenn dann diese Herbstfärbung, diese wunderbare einsetzt, aber zur Blüte explodieren diese Gärten und danach ist es eher langweilig, obwohl ich solche Pflanzungen auch mag. Aber so will man, und so fing ich an zu planen oder auch zu pflanzen in meinem eigenen Garten. mit Großstauden, weil die Begeisterung mit der Aralien, Generalia Californica oder so, das ist eine Staude, die im Laufe des Jahres einfach 2-3 Meter hoch wird und auch so in die Breite geht. Und wenn du damit anfängst zu pflanzen, dann musst du dir spezielle Frühjahrsblüher suchen, die im Sommer auch gerne einziehen, um dann Aspekte zu haben, auch in der frühen Jahreszeit.
Ja gut, das wird ja häufig vernachlässigt, dass einfach nur die Stauden gesetzt werden, aber dann so die Frühblüher...
Auch ich sehe aber sehr gute Beispiele, die auch da in die richtige Richtung gehen. Also das sehe ich schon. Aber es wird oft vergessen, dass man bei einer Herbstpflanzung natürlich auch beides setzen kann. Ich habe jetzt ein Projekt, das hat sich durch Corona verzögert, gut 4000 Stauden, aber jetzt kann ich auch die Zwiebeln setzen und das ist wunderbar. Die erste Schicht Zwiebeln habe ich gelegt, als der Mutterboden an verschiedenen Stellen noch nicht aufgebracht war. Zack, 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 das ist toll, das ist toll.
Einfacher dann für dich?
Oh, großartig, das ist großartig, wenn du einfach so rauskübeln kannst. Und dann kommt der Mutterboden, wird verteilt und dann gehst du in die Kleintal, also in die staudige Region. Sowas ist wunderbar, wenn man das direkt machen kann. Oder man will halt große Gruppen von Zwiebelpflanzen einbuddeln oder man hat so Stinsenpflanzen, man hat Wurzelstücke, die man pflanzen möchte. Das ist jetzt so die ideale Pflanzzeit, wunderbar.
Wenn du nochmal von Null auf beginnen würdest, also jetzt anfangen würdest, in die Ausbildung zu gehen, Pflanzen zu lernen, würdest du was anders machen, um Pflanzen zu lernen?
Ich habe es ja, nicht gelernt. Ich habe ja das Privileg, dass ich Quereinsteiger bin. Privileg deswegen, weil ich all diese Schmerzen nicht hatte, die so ein Ausbildungsberuf mit sich bringt. Wie viele Baumschulisten kenne ich, die heute tolle Gärtner sind oder tolle Planer sind, aber die in der Baumschule Schmerzen hatten, die gelitten haben. Das habe ich alles nicht. Ich habe gerne immer gelernt und wenn mich ein Thema interessiert hat, dann bin ich autodidaktisch veranlagt und dann nehme ich mir eine Monographie vor und blätter die durch. Und irgendwann will ich dann das nächste Buch. Meine ersten Bücher waren Hansen Stahl, Stauden in Garten und Natur von Rix und Philips. Das schätze ich heute noch sehr. Und andere Bücher schätze ich weniger. Aber so, das sind so die Bücher, die ich durchgearbeitet habe. Diesen Rix und Philips, dieses Stauden in Garten und Natur, mag ich heute noch sehr, weil sie den Naturstandort beschreiben und den Kulturstandort. Und das ist ein großer Unterschied, worauf man immer gar nicht oft genug hinweisen kann. Eine Pflanze in ihrer Natur, also in ihrem natürlichen Umfeld, hat oft einen ganz anderen Lebensbereich, den sie da einnimmt, als die Nische im Garten, den auch eine Pflanze durch die Kulturarbeit so sich etabliert oder erarbeitet hat.
Im Galarog ist ja in der Ausbildung dieses Berichts, wie bei anderen Berufen natürlich auch.
Ja, davon hört sich.
Pflanze der Woche gibt es bei uns. Typische Pflanze.
Pflanze der Woche.
Genau, jede Woche musst du dazu.
Auch wenn du drei Jahre lernst, dann sind das ja ganz schön viele Pflanzen.
Gott sei Dank.
Aber ich glaube, das ist doch.
Aber Pflanze der Woche, das gibt es.
Ist nicht mehr Pflicht, Inka.
Ja.
Aber Gott sei Dank machst du noch viele Firmen.
Ja.
Aber an der Stelle gibt es den Punkt Herkunft der Pflanzen.
Ja.
Und als ich noch Ausbilder war, habe ich beobachtet, dass die Azubis es nicht greifen konnten an der Stelle. Was bedeutet Herkunft?
Was das bedeutet?
Naja, wenn es aus Patagonien kommt, wenn das, keine Ahnung, aus China kommt, welche Auswirkungen ich damit habe. Also Frage ist, wenn ich überlege gerade, wenn man jetzt Pflanzen lernt,
das ist ein sehr
was würdest
Beispiel.
Du denen dann an die Hand geben und sagen, guck dir das mal an,
lernt
damit du Leute begeistern kannst.
Lernt die Sprache der Heimat, wo die Pflanze herkommt. Wenn ich mich zum Beispiel mit Kerzenknöterichen beschäftige, Kerzenknöterichen sind eine wunderbare Staude, oft diffamiert, weil sie zu den Knöterichen gehören und das mögen viele Leute. Ich kenne Knöterich. Jörg Fenningschmidt hat ganze Kolumnen darüber geschrieben. So. Also ich finde, Kerzenknöteriche sind wunderbar. Sie bleiben oft sehr stabil im Garten, nur wenige versamen sich und fallen dann nicht echt. Also dann hat man ein Farbproblem, aber es sind nicht viele. Wenn man über diese Pflanze wenn man in der Suchmaschine des Vertrauens sich erkundigen möchte über diese Pflanze und Heimatstandortbilder sehen möchte, dann muss man die Heimatsprache dieser Pflanzen sprechen. Das heißt, man sollte in der Lage sein, durch Paste and Copy chinesische Schriftzeichen oder andere Schriftzeichen, in anderen Ländern japanische oder so, zu kopieren und dann in eine lokale Suche gehen. Ich benutze auch eine chinesische Suchmaschine, das mag jetzt nicht so Aber sie ist hilfreich, wenn ich über die Flora of China etwas erfahren möchte und wenn ich dort Quellen finden möchte. Dann benutze ich die Landessprache, denn dann werden mir auch lokale Fundstellen gezeigt. Und dann finde ich Pfingstrosen, Knöteriche, all diese Pflanzen, die wir hier hinbekommen, auch richtig. Dann finde ich nicht nur die TCM-Informationen, die oft falsch sind, das habe ich nicht gesagt, aber oft findet man Informationen über Pflanzen, die nicht richtig sind, dann werden sie nicht richtig identifiziert, dann werden sie nicht richtig beschrieben. Man muss schon tiefer in die Materie eindringen und dann erfährt man etwas, oh, so sieht die hier an diesem wunderbaren Berg aus, an dem 40.000 Pflanzen, Garten, Gattungen, also toll, also wachsen so. Also dann sieht man diese Bilder. Ich habe mich immer gewundert, warum finde ich hier keine Fotos vom Naturstandort. Und diese dumme Suchmaschine ist einfach immer noch dumm und auch Bing ist dumm und auch die allen anderen so, also ich komme halt aus dieser Branche, da lernst du so ein bisschen suchen, aber ich habe doch ein paar Wochen gebraucht, bis ich das begriffen habe. Du musst Pflanzen suchen. Und wenn du dich immer für Medizinthemen interessierst, dann musst du dich nicht wundern, dass du dann die TCM oder also die traditionellen chinesischen Medizinthemen bekommst oder Homöopathie-Themen oder so. Datiska cannabina zum Beispiel ist so ein schönes Beispiel. Auf dem Rechner von älteren Menschen, die sich für Medizinthemen interessieren, da findest du die Pflanze kaum, aber die Präparate, die findet man dann. Und das ist so etwas, wenn man etwas über den Naturstandort, also den Standort in der Natur erfahren möchte, muss man wissen, wo kommt die ursprünglich her und muss die Landessprache in der Suchmaschine des Vertrauens eingeben. Und oft findet man auch in den botanischen Gärten dort oder so weitere Informationen. Das ist meine Recherchequelle immer, wenn ich etwas über die Pflanzen wissen möchte. Mich interessiert über Pflanzen, die ich verwende, alles. Also mich interessieren nicht nur die Blühaspekte, mich interessieren die medizinalen Aspekte, die kulturellen Aspekte, die Voodoo-Aspekte, was weiß ich, was es zu Pflanzen zu berichten gibt. Ich finde es spannend.
Würdest du aber in der Ausbildung, wenn du merkst, dass es jemand, der interessiert sich für Pflanzen, den dann bewusst da rausziehen und sagen, ich gehe mit dir diesen Weg, weil du bist ja schon sehr, sehr tief drin, wenn du so begeistert darüber erzählst.
Es gibt Menschen, die können gar nicht genug Schachpartien lernen.
Ja.
Weil das Gehirn kann unendlich viele Informationen aufnehmen. Und wenn die in der Ausbildung geschont werden, weil die Lehrer der Meinung sind, dass diese Gehirne dann irgendwann voll sind, den Leuten kann ich nur sagen, ihr habt keine Ahnung. Ihr müsst nur lernen, die Leute herauszufiltern, mit denen wir arbeiten können und die ein Gedächtnis haben für Pflanzen, wo es nicht bei 50 Stauden aufhört, sondern auch bei 400 erst der Spaß anfängt. Bei 4000 wird es dann richtig gut. So. Wir brauchen Menschen mit dieser Gabe, und dieser Liebe zu Pflanzen, so. Und die natürlich aus den ganzen, ich will das jetzt nicht schlecht reden, wir brauchen Baggerfahrer, wir brauchen Leute, die Pflasterarbeiten. Ich habe gestern wieder mit einem gesprochen, der wunderbare Pflasterarbeiten macht, der macht nichts anderes. Aber dem brauche ich nicht zu erzählen, ob das jetzt ein Lavendel oder ein Thymian ist, was ich da gerade setze, so. Das versteht er vielleicht, aber er ist in einem ganz anderen Thema drin. Und ich finde, wir sollten aber in den grünen Berufen wieder die heraussuchen. Es gibt hier zum Beispiel eine Exzellenzinitiative. Ja, habt ihr bestimmt schon gehört. Das ist wunderbar. Es gibt einige renommierte Gärtner, einige Leute, also auch Geldgeber und so. Man muss ja ein bisschen so. Und da werden Menschen gefördert und gefordert, in einem Beruf eine bestimmte Expertise weiterzuentwickeln, Kontakte zu knüpfen. Und dann bist du halt im nächsten Jahr mit einem Praktikum irgendwo in England in einem dieser wunderbaren Gärten oder. Und dann lernt man mit der Zeit Leute kennen. Ja, und das finde ich wunderbar, was hier aufgebaut wird. Davon müsste es viel mehr geben, auch in anderen Bundesländern. Dass man dann, man muss das nicht eine Exzellenzinitiative nennen. Ich finde auch der normale Gärtner, der Pflegegärtner, den brauchen wir auch. Wir brauchen Menschen, die an einer hochwertigen Staudenpflanzung stehen und denen man nicht die Stauden erklären muss, sondern die wissen, ah, das ist eine Euphorbia, ah, die darf ich jetzt nicht zurückschneiden, ah, da muss ich aufpassen. Da tritt ein Saft raus oder das sind Apiazeen, da kann ich mir die Finger verbrennen. Solche Dinge, einfach mal so ein bisschen, das ist das Böse. Aber auch zu wissen, das ist eine Aster, die könnte ich jetzt zurückschneiden, weil sie nicht mehr so schön aussieht. Oder das ist ein Rittersporn, den schneide ich mitten in der Blüte zurück, stelle ihn in die Vase, damit er remontieren kann. Ja, oder eine Rose. Aber ich erkenne nicht nur, das ist eine Rose, sondern ich erkenne, die hat den Charakter, schneide ich jetzt. Und weniger zu schneiden ist dann oft mehr, nach meiner Meinung. Ich mag Pflanzen in der Verwendung, die ihren natürlichen Habitus entwickeln können. Auch wenn in der Kulturarbeit oft immer gesagt wird, jetzt muss man das und das machen. Ja, aber wir brauchen Menschen, die das Wissen sich aneignen und ein Gefühl für die Pflanze entwickeln oder Wissen über die Pflanze entwickeln. Wenn ich irgendwo in Deutschland Gärtner suche, pflegende Gärtner suche, da muss ich teilweise meine eigenen mitbringen von hier, um dort Pflanzungen zu pflegen. Mhm. Und wenn ich dort vor Ort endlich welche gefunden habe, dann sind die 60, 70 Jahre alt. Und dann kann ich nur hoffen, dass sie es noch lange machen. Also so, dass sie noch lange durchhalten mit den Knien, mit den Gelenken. Weil daraufhin vielleicht nicht mehr ausgebildet wird.
Denkst du denn jetzt so auf Blick, ich meine, jetzt verändert sich ja auch gerade viel mit Inflation und so weiter, der Wert der Gärten wird sich ja, denke ich, auch verändern. Beziehungsweise diese Schere, die ja auseinandergeht, die Leute, die sich wahrscheinlich einen tollen Garten leisten, wenn sie bestimmt noch leisten können, und die anderen, die dann wahrscheinlich das Geld erstmal woanders investieren. Aber denkst du, der Stellenwert von einem Garten wird höher werden? Weil wenn man so auf die Gartenplanung guckt, so in diese umfangreiche Gärten, und auch, weil die Branche ja immer weiter wächst, also steigt umsatzmäßig, größenmäßig, glaubst du, es wird mehr werden, dass wieder mehr Leute diese Begeisterung haben werden und nicht nur, sag ich mal, Rentner, die du da fürs Gärtnern einsetzt?
Naja, die Gärtner, die ich einsetze, sind halt gelernte Gärtner. Also das sind Menschen, die das mal gelernt haben, die einen eigenen Garten hatten oder die halt das tatsächlich noch gelernt haben. Während ich dann teilweise bei den Nachwuchsgärtnern manchmal ein Kommunikationsproblem sehe. Also ich fühle mich auch noch relativ jung. Also ich muss in den Spiegel schauen, um zu erfahren, wie alt ich bin. Aber so vom Mentalen her. Aber man versucht ja immer zu verstehen, wie jüngere Menschen ticken oder so. Und ich habe auch immer wieder Praktikanten so, die in verschiedenen Projekten mit dabei sind. Und da habe ich aber dann immer nur Berührung mit so Einzelfällen, die mir von irgendjemand empfohlen werden. Hier, mach doch mal mit aber der.
Wie komme ich zum Gärtnern?
Wie kommst du zum Gärtnern?
Ja. Das ist die Frage. Lass
dich nicht von Plakaten abhandeln, auf denen steht, du zeigst der Natur, wo es lang geht. Lass dich nicht von Plakaten abhalten, die dir zeigen, die dir sagen, dass du große Maschinen bewegen musst. Wir müssen die Musischen, ja, wir müssen die Andersbegabten auch in die Gärtnerberufe bekommen. Also jemand, der gerne an der frischen Luft arbeitet, ist schon mal willkommen. Das ist so eine Voraussetzung. Ich glaube, dass man in der Zielgruppenansprache bei der Nachwuchsförderung andere Sprache sprechen sollte. Damit habe ich aber auch genug zum Thema Verbandsarbeit gesagt. So, also ich finde das fürchterlich, was ich da sehe. So Ego-Shooter-Ästhetik. Es sind nicht alle Kinder, die vor ihren Rechnern Ballerspiele spielen. Und ich habe das geliebt, Computerspiel. Also nein. Aber
wen würdest du da lieber ansprechen?
Also ich würde lieber Leute ansprechen, die sich vielleicht von dieser Art maschinenorientierter Gartenarbeit so eher abgestoßen fühlen. Eine ganz andere Zielgruppe. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich wollte nie Bobcat fahren.
Aber trotzdem haben wir ja die Begeisterung der Jugend für Technik. Also das
wir haben wir ja schon.
Ja, aber die
brauche ich nicht. Die habe ich ja selbst gar nicht.
Würdest du es aber dann langfristig lieber trennen wollen? So wie in England, wo bewusst der Bau von den Gärten
getrennt aber, ist? Aber gerade in England haben wir doch den ganzheitlichen Garten. In England haben wir Gemüsegarten neben dem regulären Garten. Da wird nicht so sehr unterschieden, wie wir das hier haben. Mhm. Nicht entweder hast du einen Gemüsegarten hier oder du hast einen schönen Staudengarten. Dass du beides hast, sehe ich nicht so. Trennen die Engländer da wirklich in der Ausbildung?
Also, wo ich in Irland war und zumindest also beobachtet habe, habe ich schon gemerkt, dass es zwei Sparten gibt.
Okay, aber vielleicht sind die eher so dieses Unterhaltende, Pflegende, das ist eine andere Sparte vielleicht. Also das gibt es ja hier auch. Also du kannst ja Staudengärtner lernen oder Friedhofsgärtner. Das sind ja die mit der Pflanzenexpertise. Zumindest ist das mein Eindruck. Kann sein, dass ich mich da irre. Ich finde, dass es gibt einen Bedarf. Ich sehe diesen Bedarf enorm. Ich kenne einige Pflanzplaner, die Probleme haben, damit Gärtner zu finden, die diese, manchmal möchte ich sagen, artifiziellen Pflanzungen, aber doch eher komplexeren Pflanzungen am Leben halten. Mhm. Ja, also das ist teilweise setzt das ein Niveau voraus, wo du eigentlich auch eine Gärtnerei führen kannst oder anderes machen kannst. Ich bin immer wieder froh, auf Gärtner zu stoßen, die diese Expertise mitbringen, dass sie wissen, was eine Pflege ist. Oder sich auch mal darüber hinwegsetzen können, weil meine Pflanzungen teilweise auch abweichen von dem, was so übliche Gartennorm ist. Manchmal habe ich eine Pflanzung, da ist es mehr wie Renaturierung. Da möchte ich also einmal im Jahr einen Rückschnitt machen, eine Kontrolle machen, da will ich jäten, aber ich lasse dort alles, was ich jäte, auch an Ort und Stelle liegen. Ich will kein zusätzliches Mulchmaterial ausbringen, also achte ich darauf, dass bestimmte krautrige Pflanzen, die ich dort jäte, auch liegen bleiben, so dass sie nicht wieder anwurzeln. Und wenn da mal ein, zwei anwurzeln, ist das nicht so schlimm. Aber die Qualität der Pflanzung soll erhalten bleiben. Und wenn dann nach 3 Monaten die Sonne scheint und es nicht regnet, dann ist jede Mulchschicht wertvoll. Das erkläre aber mal diesen High-End-Gärtnern, die dann mit mir auf die Baustelle kommen. Da habe ich schon so einigen Konflikt ausgestanden, um dann zu erklären, das hier ist eine andere Art von Pflanzung. Das ist keine ISO-Pflanzung. Ja? Das ist keine
genormte
gärtnerische, vorbildliche. Ja, weil im nächsten Monat sind wir nicht hier. Im übernächsten Monat sind wir nicht hier. Wir sind dann vielleicht nochmal im Herbst zur Kontrolle oder so hier. Oder im Sommer, um das zu evaluieren.
Okay, aber hast du irgendwelche Pflegehefte? Hast du irgendwie sowas, was du denen dann gibst? Hier ist eine Anleitung.
Ich bin vor Ort und Stelle und briefe und sage, was zu tun ist. Ich bin vor Ort und Stelle. Beim zweiten Termin auch noch, aber beim dritten Termin können die Gärtner vor Ort selbst pflegen. Dann bin ich wieder dort, um die Pflanzung weiterzuentwickeln. Mhm. Also das sind dann auch Pflanzungen, wo initial gepflanzt wird. Manchmal sind es sogar nur Testpflanzungen. Oft haben Kunden im ersten Jahr gar kein Budget. Und dann sage ich, ja, aber dann lass doch schon mal mit unseren Lieblingspflanzen starten und wir machen eine Testpflanzung und sehen, was hier gut gedeiht. Können wir Sanguisorba gut verwenden hier? Also diese hohen Wiesenknöpfe, wunderbare Pflanze. Ja, können wir die hier verwenden oder ist es doch zu trocken? Können wir hier diese und jene Pflanze verwenden? Aber das ist dann eine andere Herangehensweise, wenn wir so ist jedes Projekt sehr individuell. Wir sind von der Frage ausgegangen, wie ich das Kundenbriefing empfange. Und das Kundenbriefing ist immer so etwas, der Eindruck vom Ort, das, was sie bisher gemacht haben. Und noch viel wichtiger ist das, was sie bisher noch nicht gemacht haben. Ich kam in einen Garten rein, da standen alte Obstgehölze und so ein 100 Jahre alter Flieder, so knorrig so. Und die haben den stehen gelassen, andere hätten den vielleicht weggenommen. Die haben den sogar versetzen müssen, wegen einer Baumaßnahme. Und die haben relativ viel, wahrscheinlich Mittel in die Hand genommen, um diesen Baum zu erhalten und an dem Ort wieder zurückzusetzen. Also Respekt. Das, so etwas finde ich spannend. Und manchmal sind es aber auch Gärten, die an einem Firmensitz repräsentativer Natur sind. Das ist dann oft einfacher, weil man dann anders arbeitet. Dann erarbeitet man auch deutlich gärtnerischer.
Also planst du sowohl für Privatkunden als auch für gewerbliche? Also
Ja. Ich habe da keine Berührungsängste.
Und wie stehst du im Punkto Entwicklung der Pflanzung? Also entwickelst du Pflanzungen eher mit den Privatkunden oder ist es so, dass du bei den Gewerblichen wirklich eine Pflanzung hinsetzt und die dann nicht unbedingt weiterentwickelst, weil sie ja wie gesagt repräsentativ sein soll?
Bei den Gewerblichen bin ich in einem viel engeren Korsett, was auch die Erfolgssituation ausgeht. Das heißt, wenn ich bei den privaten Gärten botanische Kostbarkeiten unterbringe, die wirklich in einer Nische gedeihen, dann kann ich mir das in einem industrienahen Umfeld oder in einem gewerblichen Umfeld gar nicht herausnehmen. Du kannst dir immer so ein Schmankerl leisten, das ist dann das Besondere oder so, aber der Rest muss sitzen. Und wenn du nicht gerade eine Nische exakt identifizierst, dann kann man das nicht bringen. Und auch wenn Dinge nicht funktionieren, da muss man dort in dem Rahmen der Entwicklung natürlich schauen und das kritisch hinterfragen. Also dazu, das erkläre ich auch immer, dass das jedem passiert. Und dass auch durch die Pflege manches nicht gerettet oder erhalten werden kann, aber manches wird auch durch die Pflege dann eher kleiner gemacht. Oft, das ist dann so das Wissen. Es wird oft nicht gewusst, dass man bestimmte Pflanzen stören muss, um sie zu erhalten.
Das hast du auch viel über Strategietypen mal geschrieben.
Ja, das ist so ein Lieblingsthema.
Du sprichst oft über Störungen. Wo wir rumgelaufen sind ganz am Anfang, hast du auch mal über die Störung, die Geschichte erzählt mit dem Hufabdruck, was eine Störung war. Das fand ich ganz interessant. Also Störung ist bei dir an der Stelle auch ein Kriterium, wo du guckst, okay, wie kann ich einen Garten entwickeln und wie muss ich stören?
Ja, guck mal, zum Beispiel so ein klassisches Beispiel sind die sind die Agastachen, so diese wunderbaren Pflanzen, die sehr schnell, sehr präsent sind in den Gärten und danach gehen die ein.
Ja.
Und sie gelten als kurzlebig. Und dann frage ich immer, ja, aber wie kommt das denn, dass die in den Gärtnereien erhalten bleiben? Und an der Stelle wird Wissen nicht vermittelt. Da wird das Wissen nicht vermittelt, dass sich Stauden, bestimmte Stauden, insbesondere die Schnellwüchsigen, die Sprinter, die Performer regelmäßig teilen muss, aufnehmen muss, an eine neue Stelle setzen muss, also dass ich dort Kulturarbeit leisten muss. Es gibt Geraniumformen, die sollte ich zurückschneiden mit dem Rasenmäher oder einfach mit der Schere, damit sie remontieren. Ja? Oder ich sollte Salvia, Nemorosa-Typen, mitten in der Blüte oder so zum Höhepunkt, kurz danach, je nachdem, was wir für ein Klima haben, zurückschneiden, damit sie auch wieder remontieren und weiterblühen. Das sind alles Arbeiten, die von den beinahe faulen Kunden oder also die Gartenbesitzer sind heutzutage entweder nicht wissend oder zu faul dafür, diese Arbeiten. Ich bin eher zu faul. Mhm. Ja? Ich habe hier so einen kleinen, winzigen Garten. Ich kann das natürlich machen. Ich kann hier meine Nischen abgehen und dann das tun, was notwendig ist, um diese Pflanze jetzt optimal zu fördern. Aber was zum Beispiel Fingerhüte irgendwann neben den Konkurrenzstauden keinen Platz mehr finden, wenn man nicht hin und wieder mal den Boden öffnet und stört, um die ganzen Bodendecker wegzunehmen, damit sich der Fingerhut wieder versamen kann oder andere Stauden, die kurzlebig sind. Das ist so ein Wissen, das nicht so da ist und dass die konkurrenzschwachen Stauden gerne so, die kurzlebigen gerne das Feld verlassen. Man muss sie, um sie erhalten zu können, einfach, man muss ihnen Aussaatplätze gewähren. Oder sie in Töpfen ziehen, um sie dann wieder neu auszupflanzen. Also so, das ist einfach Wissen, das wird in den Gärtnereien nicht vermittelt. Die Pflanzen gelten dann als kurzlebig. Und damit meine ich jetzt nicht so ganz spezielle Echinacea-Sorten, die von Haus aus kurzlebig sind. Also wo die selbst in den Gärtnereien Schwierigkeiten haben, die ins zweite Jahr zu bringen. Mhm. Nein, ich meine jetzt schon konkret das, was Pflanzen in Gartenkultur eigentlich erwarten. Das wird nicht gebracht, das wird kaum erbracht. Und an der Stelle kannst du natürlich mit solchen Pflanzen kaum planen. Du kannst sie immer initial verwenden, also initial starkwüchsige Pflanzen verwenden, um eine Pflanzung im ersten Jahr richtig präsent zu geben. Ja? Um dann zu sagen, mit der Zeit übernehmen dann die konkurrenzstarken Pflanzen. Ich arbeite manchmal auch mit Saatgut, das ich dazwischen ausbringe. Manchmal nehme ich nur Phacelia, um den Boden neben den Stauden so ein bisschen bedeckt zu halten. Dann rupfe ich da hin und wieder rum, lasse die liegen an Ort und Stelle und habe aber einen besseren Boden, als wenn ich da jetzt einen offenen Boden habe, den ich eine Zeit lang schuffel oder offen halte.
Das kann für manche Leute nach viel Arbeit sich anhören. Also viele verbinden ja mit so einem Garten dann wieder viel Arbeit und haben dann dieses Gefühl wieder,
ja, muss Pflege, super.
Muss pflegeleicht
sein. Wer arbeitet denn noch?
Bemerkst du bei deinen Kunden, dass sie sich dann für das Gärtnern begeistern? Oder wie kommt das?
Ja, teilweise ja. Teilweise ja, aber das ist sehr unterschiedlich. Ich habe Kunden, die wollen da etwas hingestellt haben und die wollen sehen, wie sich das entwickelt. Und ich finde das toll, wie es sich entwickelt. Da arbeite ich mit anderen Pflanzenstrategen als in den Gärten, wo Kunden... Ich habe mal einen englischen Garten gemacht, so einen richtig englischen Garten. Der Kunde wollte partout in seinem Garten arbeiten, Gemüsegärtner. Und er wollte einen richtig schönen, prächtigen, prunkigen Staudengarten haben. Ich sehe den, wenn ich da vorbeifahre, in seinem Garten mit seiner Frau und den Kindern und die haben da Spaß dran. So, also da kannst du dann aus den Vollen schöpfen. Die haben hier, da rein geht eh viel, das ist sogar hier in der Nähe, ja, also da kannst du viel mehr machen, weil wir so ein mildes Klima haben, relativ gute Niederschläge, so prächtig, toll. Aber ich habe, die meisten Kunden sind eher die Kunden, die damit wenig zu tun haben wollen. Und für diese Gärten brauchst du dann aber auch Gärtner, die einmal im Jahr mindestens zumindest den Rückschnitt erledigen, den Pflegedurchgang und so. Nach 3 Jahren brauchst du dann keinen zweiten, dritten Durchgang. Und dann hört die Arbeit ja auf. Mhm. Dann habe ich eine Pflanzung etabliert und dann muss ich im Prinzip nur nach 5 Jahren, nach 7 Jahren Dinge gärtnerisch überarbeiten, weil dann einige konkurrenzstarke Stauden, Gräser zu groß geworden sind. Dann verliert die Pflanzung einfach an Qualität, sagen wir es so. Und dann kann man nochmal eine Auffrischung machen. Aber das ist so die übliche Vorgehensweise bei meinen Pflanzungen, dass ich sage, wir kriegen das ganz gut geplant mit dem Pflegeaufwand, aber der Pflegeaufwand sollte in den ersten 3 Jahren schon sein, den regelmäßigen Rückschnitt, Kontrolle, sehen, was funktioniert, was nicht funktioniert, also auch eine selbstkritische Kontrolle der Pflanzung und dann nichts versprechen, was man nicht halten kann. Natürlich kann man mit den Allerweltstauden arbeiten und auch etwas erzielen mit ganz bestimmten Astern, mit ganz bestimmten Geranien, mit Frauenmantel und so, was überall funktioniert oder Brandkraut. Das geht natürlich auch, aber dafür ist die Gartenfläche oft zu schade. Und was ich liebe, sind so Pflanzungen mit ausgewogenen Stauden, so Stauden, die nicht sehr konkurrenzstark sind, die nicht so langlebig sind, aber die durch ihre Ausgewogenheit so ein ganz gutes Langzeitbild ergeben. Und diese Kombinationen sind relativ leicht zu pflegen, die sind relativ leicht zu handhaben. Es kann sogar möglich sein, dass man da einfach zweimal im Jahr mit dem Rasenmäher drüber geht. Die vertragen dann den Frühjahrsschnitt und den Sommerschnitt. Und weil sie Rosetten bilden unten, sind diese Pflanzen sehr gut fähig, auf die Art und Weise gut zu überleben. Das ist dann zum Beispiel eine sehr einfache Art der Staudenverwendung. Aber das hängt immer davon ab, was die Kunden gerade wollen, ob sie es verstehen, ob sie das nachvollziehen können, ob sie dazu bereit sind, ob sie auch mal bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen für etwas, nicht so lange. Ich musste mal für eine Hochzeit, die in einem Mai war, ich hatte ein Jahr Vorlauf und im Mai sollte die Hochzeit stattfinden und ich sollte eine Prunkrabatte gestalten, die im Mai in voller Pracht steht. Es war aber noch nicht klar, ob Anfang Mai oder Ende Mai. Also habe ich eine Pflanzung dort etabliert, die April, Mai, Juni dort Aspekte hineinbrachte. Das war großartig. Teile dieser Pflanzung bestehen heute noch. Aber das war dann so einfach in dem Segment nur zu planen.
Danach hast du es dann aber wieder ergänzt, verändert, damit es das ganze Jahr aussieht?
Der Kunde hat das sich selbst überlassen. Er wollte nur seiner Tochter was Gutes tun und diese Pflanzung etablieren. Und er sagte ich, ja, dann mach das doch so. Der wollte einfach so Stauden aus dem Baumarkt holen. Und ich sagte, nee, mach das doch, plan das doch und nimm richtige Pflanzen so. Also wo auch Dynamik drin ist, jetzt nicht nur so Veilchen oder so. Was ich ja auch schön finde.
Orientierst du dich auch an anderen Kulturen, wenn du planst? Weil es gibt ja mal so diese klassischen Zen-Gärten und aus Japan dann bestimmte Gärten. Also spielt das bei dir zum Beispiel auch mit hinein? Oder?
Ja, das tut es, aber das tut es und ich versuche dann immer, das ist so ein Fehler an mir, ich versuche das zu verstehen, was ich da mache. Josef Ackermann ist vielleicht bekannt, der Name, der hat irgendwann mal gesagt, wir müssen lernen, dass das, was wir machen, richtig ist. Er hat das auf Finanzmärkte bezogen. Ich beziehe das auf, dass man Steine richtig hinlegt. Wenn ich auf einer Baustelle bin und ich habe da Findlinge, die 2 Tonnen wiegen und dann habe ich ein Team, ja, die gerade so einen Traktor bedienen oder schweres Gerät bedienen, um diesen Stein abzusetzen und ich gucke nicht mit kein Lächeln, sondern ich sage, seht ihr selbst, dass der nicht richtig liegt. Dann kannst du schon mal schlechte Laune auf einer Baustelle verbreiten und dann redest du über Feng Shui heißt es übrigens, nicht Feng Shui, aber dann redest du über diese ganzen Dinge und ich muss sagen, ich halte es für möglich, dass das alles funktioniert, dass das alles auch einen Sinn macht und dass das funktioniert, aber ich verstehe es nicht für mich so. Ich sehe nur, ich habe ein Bild von Ästhetik und dieses Bild von Ästhetik ist auch durch Gärten geprägt, die ich wunderbar finde. Und das sind auch japanische Gärten, die ich wunderbar finde. Und ich kann auch, es gibt einige Aspekte, die finde ich wunderbar, auch wenn ich es noch nicht geschafft habe, selbst nach Japan zu reisen. Also muss ich mit dem, was in Europa so an Gartenkultur da ist, Vorlieb nehmen. Aber es gibt einfach so Bilder, die man sieht und die insbesondere dadurch entstehen, dass ich nicht einen Blickpunkt habe oder einen Vista, sondern indem ich durch etwas hindurchlaufe. Wenn ich mir etwas visualisiere, dann nie von einem Blickpunkt aus, außer ich bin hier am Küchentisch und sitze da, wo meine Frau immer sitzt, so, dann möchte ich alles platziert haben, exakt, das muss stimmen. Aber wenn ich das nicht habe, sondern durch die Wohnung gehe oder durch den Garten gehe, dann möchte ich den gesamten Gang berücksichtigen. Dann möchte ich Perspektiven dabei haben, dann möchte ich gewisse Geometrie, also Regeln haben, die ich dann auch sehr streng einhalten möchte.
Und wie kommst du auf diese Idee?
Das ist etwas rein Intuitives. Das ist ein geschulter Blick, würde ich das nennen. Ich weiß nicht, woher das kommt.
Intuition ist ja Bauchgefühl, das ist ja nicht das, was man angelernt bekommt.
Das Bauchgefühl, ja. Entscheidungen treffe ich grundsätzlich mit dem Bauch, nicht mit dem Kopf. Auch wenn ich so verkopft rüberkomme, ich treffe immer Bauchentscheidungen in jeder Hinsicht. Und wenn, also auf meinen Bauch kann ich mich verlassen, mehr als über irgendwas. Wenn ich mir ein Auto kaufe, dann ist das eine Bauchentscheidung, machen wir uns nichts vor. Das hat nichts mit Vernunft zu tun. Und wenn ich irgendeine Entscheidung treffe, dann ist das eine Bauchentscheidung, dann ist das ein emotionaler Aspekt. Und wenn ich ein Bild mir vorstelle und es visualisiere, dann ist das immer eine emotionale und eine Bauchgeschichte und es hat nichts mit Verstand zu tun. Ich kann dann darüber hinaus meinen Verstand und meine Konstruktionsfähigkeiten nutzen, um das zu konstruieren, um es zu fixieren, damit auch Gärtner, mit denen ich dann vor Ort zusammenarbeite oder dem Kunden, zu zeigen, wo Gehölze dann zu stehen haben. Wenn ich genau Punktlandung haben möchte und ich weiß, ich möchte aus dem Schlafzimmerblick meines Kunden, wenn der Wasserdoss blüht, dass der ein Band von Wasserdoss sieht. Aber dieser Wasserdoss ist versetzt. Einer ist sehr nah, einer ist sehr fern. Aber ich möchte, dass das ein geschlossenes Band ergibt. Dann muss ich sehr präzise planen, auch wenn sich das dann über 100, 200 Meter hinwegzieht. Das muss exakt dorthin geplant werden. Und dafür gibt es aber heute technische Hilfsmittel, die einem dabei helfen. Aber im Gelände selbst muss ich auch immer peilen und schauen, um das exakt einzuhalten. Aber die Idee, die entspringt dann eher so einer Idee von, ich will jetzt diesen Aspekt haben, ich will jetzt diesen Prunkmoment haben oder ich will jetzt dies und jenes haben. Das ist immer eine Kombination. Man braucht technische Hilfsmittel, um sehr exakt dann das auszuführen, was man als Idee hatte. Und dann bin ich manchmal sehr präzise in dem, wo ich einen Setzling hinsetze vom Baum, auch wenn der noch klein ist. Aber der soll genau da stehen und kein Zentimeter daneben.
Aber der kreative Prozess passiert also nicht bei dir am Computer, sondern
im Kopf.
Auf Papier, auf dem Kopf.
Ich hätte beinahe auf Toilette gesagt. Also manchmal schreibe ich eine Rechnung, weil ich gerade irgendwie mich konzentrieren kann und Ruhe dort finde oder irgendwo in der Badewanne liege. Also es ist immer eine Kopfarbeit und auch das... Das Prüfen dieser Idee ist auch immer eine Kopfarbeit. Ich drucke mir das dann aus, manchmal schmeiße ich mir das an die Leinwand, um das zu sehen, um das zu visualisieren, um darüber auch mal eine Nacht zu schlafen oder noch eine Nacht, um das auch mal wegzulegen, mich einem anderen Projekt zu widmen oder ein Buch zu lesen oder irgendetwas zu tun. Es ist sehr wichtig, dass ich, wenn ich eine Idee entwickle, mit der Kunde jahrelang leben muss. Weißt du, früher, da haben wir... Meine Agentur hat Corporate entwickelt, die hat Logos entwickelt, die hat Werbung entwickelt, die hat Sachen entwickelt, mit denen die Kunden teilweise Jahre leben mussten. Und da habe ich mich gezwungen, tagtäglich auf diese Entwürfe zu schauen, damit ich meine Halbwertszeit spüre und sage, nee, das hat nicht diese Langlebigkeit. Ich wollte Webseiten machen, die auch 6 Jahre funktionieren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das gab es. Also es gab Seiten, die sehr lange funktioniert haben und Logos, die sehr lange funktioniert haben. Und die funktionieren dann, wenn du selbst dich kritisch hinterfragst, und das nochmal auf Wiedervorlage legst. Deswegen dauern meine Pläne manchmal etwas länger, aber dann haben sie auch eine gewisse Haltbarkeit. Manches geht sehr schnell, dann weiß ich auch, dass es schnell gehen muss, aber das sind dann eher so punktuelle Sachen. Ein Vorgarten, das kann mal eine Fingerübung sein und da sind nicht so viele Rahmenbedingungen. Verkehrssicherheit und solche Dinge. Oder wie groß die Bäume sein dürfen, die man pflanzen darf. Ja.
Wir haben vorhin das Thema Fehler mal angeschnitten.
Ja.
Wie gehst du mit den eigenen Fehlern um oder mit den Fehlern von anderen Leuten?
Versagen nenne ich das. Ich gehe mit Versagen oder es passieren Fehler und es gibt auch sowas wie Versagen oder wie soll man das sonst noch nennen? Ja. Man lernt dazu und man stellt fest, dass wenn du mit Botanikern in der Landschaft bist und dann plötzlich siehst, dass da irgendeine Pflanze nicht hingehört, weil die in diesem Lebensbereich in der Nische gar nicht gedeihen kann, dann kannst du mit Botanikern darüber reden, mit Gärtnern kannst du das leider nicht tun. Aber es gibt hin und wieder, Pflanzen lesen keine Lehrbücher und es gibt Fehler, die sehen falsch aus, die funktionieren aber trotzdem. Ich habe mal Kaskadenthymian, der sehr viel Schatten verträgt, mit Primula gemischt und die haben zur selben Zeit geblüht und das sah fürchterlich aus, also aus heutiger Sicht, weil es nicht zusammengehört, andere Lebensbereiche, andere. Aber es hat funktioniert. Es hat jahrelang in meinem damaligen Garten funktioniert, aber ich habe es irgendwann aufgelöst, weil was sollen die Leute denken? Andersherum muss man eine Fehlerkultur entwickeln, die damit umgeht, diese Fehler möglichst zu minimieren, diese Fehler zu vermeiden, indem man die Kunden anweist, wie sie eine Pflege durchzuführen haben, indem man ihnen dabei hilft, das auch zu überprüfen, ist das wirklich in dem Maße notwendig. Fehler sind zum Beispiel, Ich habe in meinem eigenen Garten mal große Stückzahlen chinesischen Herbsteisenhut gepflanzt, so 800 Stück. Von denen sind noch vier übrig. Ich habe nicht gewässert, ich habe gedacht, es funktioniert. Silberkerzen zum Beispiel, es gibt diese Brünett, diese schwarzen Silberkerzen, ein paar hundert. Ich habe sie selbst vermehrt, deswegen weiß ich, was das für eine Arbeit ist, aber sie sind an diesem Standort ein paar Jahre gut ausgekommen, aber dann kamen diese harten Sommer, ich habe den Garten sich selbst überlassen und dann weg. Und so habe ich sehr viele Pflanzen verloren, wo ich auch sehe, wie das ist, wie sich das anfühlt. Astrantia, ja, wunderschöne Astrantia, liebe ich sehr, aber haben sich jetzt in die Nischen zurückgezogen, in denen sie auch wirklich heimisch sind, nämlich so halbschattige Bereiche und nicht mehr so diese vollsonnigen. Auf der anderen Seite kommt in meinem privat experimentellen Garten, werden die Gehölze größer und somit auch diese Nischen werden größer. Überziehen wir gerade?
Nein, noch nicht.
Aber Fehlerkultur, das ist immer so etwas Selbstkritisches und da muss man sehr vorsichtig sein, inwieweit das Kunden verunsichert, im Gespräch zum Beispiel, wenn man darüber offen spricht.
Heißt halt, wie du, also Fehlerkultur ist ein super Wort, also Kultur an der Stelle.
Es ist eine Kultur,
kultiviert ja Fehler und also lösungsorientiert irgendwie.
Ich kann nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die selbst keine Fehler machen. Mit denen kann ich nicht zusammenarbeiten. Ich finde es auch nicht schlimm, wer bei mir irgendwas verheizt, weißt du, irgendwas wirklich richtig scheiße baut, richtig, also ein Auto vor die Wand fährt oder so, ja, weißt du, dann mache ich mir nur darüber Gedanken, ob es der Person gut geht. Aber nicht, was da gerade für einen Wert zerstört wurde. Man macht Fehler. Und weiß nicht, das habe ich vielleicht von meinen Eltern oder so. Dinge passieren und man muss nur gucken, wie man aus der Nummer wieder gut rauskommt. Fehlerkultur bedeutet, dass man selbstkritisch ist und dass man daraus auch bereit ist zu lernen. Wenn ich Gärtner an einem Briefing habe oder so, dann erwarte ich, dass dieses Briefing auch verstanden wird und dass das umgesetzt wird. Und wenn jemand Ja-Ja sagt, dann ist das ja ganz nett. Und wenn jemand Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja und abwinkt, dann erwarte ich, dass der perfekte Arbeit leistet. Und wenn er das nicht tut, dann war das Ja-Ja-Ja vielleicht ein Ja-Ja-Ja zu viel. So, weißt du, was ich meine? Mhm. So, das ist eine Art von Konflikt, den ich nicht gut finde, egal wie alt die Person ist. Während ich überhaupt kein Problem damit habe, wenn man gegenseitig einen guten Umgang miteinander pflegt, was das angeht. Und ich mache die meisten Fehler, natürlich, weil ich habe die Planung über, ich entscheide, dass, was weiß ich, 500 verschiedene Stauden verwendet werden, wovon dann 5 ausfallen oder 10 ausfallen, man weiß es nicht. Das ist das Schöne an Stauden, da fällt es den Kunden nicht so auf. Stell dir mal vor, das fällt dir bei Gehölzen auf, wenn du einen Wald pflanzt, da fällt das eher auf, meinte ein befreundeter Gärtner von mir mal. Wenn du Bäume pflanzt, dann ist das noch kritischer.
Siehst du dich da verantwortlich für die Sachen, die du pflanzt?
Ja. Ja, das ist verantwortlich ist das richtige Wort. Ich glaube nicht an Schuld, ich glaube an Verantwortung und einen kritischen Umgang damit. Und dann gibt es Bereiche, wo ich sage, ja, das ist ein Fehler von mir, das ersetze ich. Es gibt immer so Projekte, in denen ich mich bei Kunden oder in denen ich bei Kunden auch ein bisschen experimentell arbeiten kann. Und in dem Bereich, wo ich experimentell arbeite, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Fichten pflanzen würde, aber ich würde Fichten pflanzen, um mal ein Beispiel zu bringen, um zu schauen, wie sich Fichten jetzt etablieren bei den Klimabedingungen, bei den Wetterbedingungen, wie man es nennen möchte. Und so gibt es auch Stauden oder Bäume, die ich jetzt liebe und die ich gerne hier in diesem Wald, den ich da pflanzen darf, verwenden möchte. Die gehen dann auf meine Kappe. Und wenn die eingehen, dann ersetze ich die durch irgendetwas, was dann dort funktioniert. Aber es gibt auch Sachen, wo die Kunden oder im gemeinsamen Wunsch etwas entstanden ist und wir so nach allgemein, also Gehölze auszusuchen, die exotisch sind und die besonders sind, ist immer ein Risiko. Aber ich lasse es nicht bleiben.
Wie wichtig ist für dich das digitale Zeichnen an der Stelle wirklich?
Also, das digitale Zeichnen?
Wenn du das dann übersetzt wirklich in einen Pflanzplan, den man dann nehmen kann, um danach zu arbeiten, um damit auszuführen.
Es ist unheimlich leicht, sich auf die Art und Weise mit Kunden auszutauschen, sofern Kunden in der Lage sind, einen Pflanzplan auch zu lesen.
Also so. Kommunikation.
Kommunikation. Pflanzpläne sind für mich Kommunikation. Ja, ich mache etwas, was ich für mich mache, aber vor allen Dingen, um mich daran auch sklavisch zu halten hinterher. Mhm. Also ich hasse nichts mehr, als auf eine Baustelle zu kommen und die Stauden dann plötzlich anders aufzustellen.
Okay, das also nicht frei, sondern es muss für dich durchplant sein.
Hört mal bitte alle weg. Ich kann in eine Gärtnerei fahren und dort einen Vorgarten planen. Ja, ich fahre in die Gärtnerei, plane mit dem Sortiment, das muss schon eine gute Lernerei sein, aber ich plane mit dem Sortiment einen Vorgarten. Was weiß ich, 50 Quadratmeter Pflanzfläche, das ist ja schon viel, 30 Quadratmeter, 50 Quadratmeter. Und ich kann das an Ort und Stelle planen, weil ich diese Pflanzen kenne, weil ich mir das vorstellen kann, weil ich mir das visualisieren kann. So, das würde ich aber nie laut sagen, dass ich das kann, sondern man muss das aufzeichnen, man muss das visualisieren. Mindestens eine Liste sollte man machen, mit denen man arbeitet. Und das kann ich dann an Ort und Stelle aufstellen. Dann stehen die aber so, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Ich bin da etwas, ja, nicht zwanghaft, aber die werden dann auch so aufgestellt, wie die Idee ist. Und da wird wenig gewechselt. Es sei denn, ich stelle dann an Ort und Stelle fest, dass ich jetzt einen anderen Kultivar oder eine andere Sorte habe, die höher wird. Und ich muss etwas umstellen, damit die Höhenstaffelung stimmt. Das ist dann etwas, was ich korrigiere. Kann passieren. Aber ja, so dieses an Ort und Stelle dann den Plan nicht einzuhalten, finde ich schwierig.
Okay, und Software ist für dich an der Stelle was für ein
Vorteil? Das zu fixieren, mein Gedächtnis, also eine Gedächtniserweiterung, die es mir ermöglicht, Sicherheit zu bekommen. Wenn ich mir Notizen mache, wie ihr euch gerade Notizen macht zum Beispiel, dann habe ich das immer gemacht, um meine Kunden zu beruhigen, nicht weil ich das brauchte, nicht als Gedächtnisstütze. Ich habe selten mal in meine Notizen reingeguckt. Von dem Zeitpunkt, wo ich das notiert habe, habe ich es mir gemerkt. Das ist dann... Also man macht sich natürlich Notizen, man macht sich auch, diese Pläne sind vor allen Dingen, dienen die der Kommunikation. Ich kann zum Beispiel, in meinen Plänen habe ich Ebenen, eine Ebene heißt 3 bis 5, eine Ebene heißt 7 bis 11 und da sind dann jeweils auf dieser Ebene, so ein Layer oder Ebene, die Stauden eingezeichnet oder Zwiebelpflanzen oder Gräser oder Bäume, na Bäume eher nicht, die haben eine eigene Ebene, aber die zu diesen Monaten blühen oder ihren wichtigsten Aspekt haben.
Achso, machst du so jede Saison, jede Jahreszeit, jeden Monat machst du
eine Ebene? So kann ich einen Monat, wenn ich dann den Monat März haben möchte, um mich kritisch zu hinterfragen, habe ich jetzt mal wieder geschludert, mache ich alle, wo die 3 drin ist, an. Ja, also 2 bis 3, 3 bis 4 und so, diese Ebenen
schalte ich ein.
Und dann sehe ich, wo ich Aspekte habe, wo ich Prunklücken habe, um das mal so zu formulieren. Ja. Oder ob das geschlossen ist, wenn ich Aspekte habe im Frühjahr, gerne mit Frühjahrsblühern, Zwiebelpflanzen, dann will ich auch oft mehr von Zwiebeln haben, dann will ich Verwilderung haben. Da muss ich auch schauen, ob ich diese Verwilderungsinseln schon so weit verteilt habe, dass sie sich wirklich schließen können irgendwann.
Kann ein Programm, das dir quasi einen Katalog an die Hand gibt, mit Pflanzen, mit wo du angibst, ich möchte was Blaues haben, das blüht dann, wird so und so groß im Halbschatten. Kann die das da einen Prozess abnehmen an der Stelle oder muss ich die Pflanzen vorher wissen, um sie dann reinzusetzen?
Ich finde es total interessant, die Frage, und es gibt ja Entwicklung in dieser Hinsicht, und ich finde das auch gut, aber mir selbst hilft das nicht. Ich kenne meine Pflanzen, ich kenne meine Stauden, ich kenne die Farben, das Farbspektrum. Ich pflanze nur ganz wenige Aspekte so, wo ich eine ganz gezielte Farbkombination haben möchte oder einen Dreiklang, so, sondern ich plane anders. Aspekte, Texturen sind mir viel wichtiger als Blühfarben. Also Blühfarben auch, aber dann zu bestimmten Jahreszeiten, wo es mir wichtiger ist, weil die Texturen in den Hintergrund rücken. Das ist eine Frage der Pflanzenverwendung, ob die jetzt großflächig, ob du nach welcher Geselligkeit du pflanzt. Das finde ich zum Beispiel wichtig, dass man Pflanzen immer so verwendet, wie sie auch in der Natur vorkommen. Also dass man Pflanzen, die im Einzelstand gedeihen, von mir aus im Einzelstand, man kann sie aber auch als Gruppe verwenden, aber Pflanzen, die immer in hoher Geselligkeit da sind, die im Einzelstand zu verwenden, ist absurd, viel zu viel Pflege. So. Aber bei diesen Bildern ist es mir wichtig, also nein, ich brauche nicht solch eine Software. Ich brauche Software dafür, um diese jahreszeitlichen Aspekte hinzubekommen, mich selbst zu kontrollieren. Ich brauche diese Software, um relativ einfach, eine Pflanze ist nicht verfügbar, ich muss sie auswechseln. Mhm. Diese Pflanze hat aber eine andere Größe, eine andere Dimension, also muss ich da relativ zügig was ändern können. Ich muss Gruppen verschieben können. Oder ich habe zum Beispiel Pflanzungen, die ich für einen befreundeten Galabauer mache, das ist Straßenbegleitgrün, einfache Pflanzen, 20 Meter mal 4 Meter. Da plane ich Pattern, da plane ich ein Raster, 2x2 Meter und dann muss er selbst für den Rapport sorgen. Das sind Sachen, die kann man hervorragend mit Software lösen, um dann halt zu sagen, ich dupliziere die jetzt oder so. Aber ich brauche sie nicht, um jetzt blaue Pflanzen zu bekommen. Dafür bin ich am mit meinem Computer, wenn ich dann am Computer die Pläne in digitale Form übertrage, viel zu schnell an mein Bücherregal und ich bin zu schnell an meinen digitalen Datenbanken, die es so gibt. Und ich muss auch immer die Sortimente meiner Gärtnereien vor Augen haben. Ich habe hier 3 lokale Gärtnereien, ich habe noch ein paar andere und da muss ich wissen, welche Stauden ich verwenden kann und kann da auf der Grundlage planen. Ich kann nicht davon ausgehen, dass die alles besorgen können. Und wenn ich dann mal was haben möchte für eine Planung, wo es dann wirklich auch mal auf Farben angeht, dann muss ich ein halbes Jahr Vorlauf haben. Dann geht das. Dann können die Sachen besorgen, die ich so nicht besorgen kann. Und das sind dann oft Iterationen. Das heißt, ich plane etwas, gehe in die Gärtnereien, schaue mir die Sortimente an und überarbeite meine Planung. Gehe wieder in die Gärtnereien und gucke, ob die wirklich verfügbar sind, um sie zu bestellen und überarbeite meine Planung. Bin zwischendurch in der Korrespondenz mit den Kunden. Also da ist digital toll und da schätze ich es auch sehr. Ich habe auch einen digitalen Kalender so. Also ich brauche einen Kalender, in dem ich das eintrage, wann ich so Organisation habe. Aber da mein Kopf immer noch ganz gut funktioniert, versuche ich den zu nutzen. Wenn ich den schon nicht mehr als Navigationssystem im Auto verwende, weil es ja dieses Google gibt, aber ich sehe einfach, wenn Staus irgendwo sind, schneller, nicht? Das ist toll, sowas zu haben heute. Aber man verblödet auch, das muss man wissen. Man verblödet durch die Dinge. So, aber Software hilft mir auf jeden Fall bei der Planung, es hilft mir bei der Recherche, es hilft mir auch dabei, ich bastel mir hin und wieder so selbst irgendwelche Datenbanken, die ich füttere und mit denen ich dann arbeite. Also ich habe so eine Pflanzenliste, mit der ich fest arbeite, da stehen die wichtigsten Eigenschaften dieser Pflanzen, da stehen die Stückzahlen, die Verfügbarkeiten drin und da ist ein Link auf ein Bild in meiner Bilddatenbank und da kann man draufklicken und daraus kann ich ein PDF erzeugen, das kann ich den Kunden zeigen. Mhm. So, aber das ist Kinderkram, so, das ist aber etwas, was dann so in der Arbeit doch ganz hilfreich ist. Wird aber ständig neu, wird ständig neu befüllt, weil ich halt nie so gerne ständig mit denselben Pflanzen plane, so, dann ist mal ein ganz anderer Standort und dann wird man ganz andere Dinge geleistet wissen.
Bevor du deine Planung ins Digitale übersetzt, gehst du dann da noch, sag ich mal, oldschool an die Sache ran mit, du hast deine Planunterlage und gehst dann mit einem Transparentpapier drüber und
ich habe Transparenzpapier da hinten liegen.
Sehr schön.
Und ich male auch. Aber das mache ich ausschließlich. Ich fotografiere mir Gebäude, ich fotografiere mir Aussichten aus Gebäuden heraus und dann kann ich auf die Art und Weise visualisieren, wie strukturbildende Stauden oder strukturbildende Rosengehölze wirken, in der Außensicht oder in der Sicht vor dem Haus. Und dann ist es manchmal schwer, so Unschärfe da hineinzubringen. Und dann rechne ich das Haus unscharf und das, was da sehr nah dran ist, so ein bisschen mit einem weicheren Bleistift und dann kommt die nächste Schicht mit einem feineren, stärkeren Bleistift, je weiter ich mich von dem Haus weg bewege. Aber oft ist das gar nicht, das mache ich dann zu meiner eigenen Visualisierung, aber das hat mit der Digitalisierung dann nichts zu tun. Ich habe oft den umgekehrten Weg, dass ich den Plan habe und dann von jemand anderes die Visualisierung machen lasse. Also so Bleistiftzeichnungen, wie wir sie vorhin gesehen haben, oder auch mal aufwendiger, dann sind das oft Zeichnungen, die entstehen analog, werden dann wieder digitalisiert und dann hat man es in riesengroß oder so, wie man das haben möchte. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Kunden sich einen Plan an die Wand hängen möchten. So. Und dann liefere ich halt einen Plan. Dann wird der auch mal auf gutem Papier ausgedruckt. So. Aber ja, das ist nicht mein Ziel. Ich möchte die Gärten natürlich auch sehen. Aber manchmal mache ich nur die Planung und der Kunde macht die komplette Ausführung. Ich habe da einen Botaniker als Kunde und der macht alles selbst. Und dann muss ich aber sagen, ja, ich muss aber gärtnerisches Wissen vermitteln. Dann sage ich mal, es ist gut, wenn ich dabei bin, wenn aufgestellt wird, wenn die Pflanzen geliefert sind, dass ich aufstellen kann. Das ist das Wichtigste in meiner Arbeit als Planer, dass ich in dem Moment, wo die früher sagte man Leitstauden, das sagt man immer noch, also wo die wichtigen Aspekte, die so im Raum ordentlich platziert sein müssen, dass ich dabei bin, damit die wirklich genau dastehen, wo sie hin, wenn das wichtig ist in der Pflanzung. Und es ist in der Regel wichtig. Ja, aber ich male im Vorfeld, aber ich male auch, ich zeichne im Vorfeld und ich zeichne auch hinterher, aber ich habe das nie gelernt. Ich habe mal an der Realschule technisches Zeichnen gelernt und da lernt man so ISO-Projektionen und solche Dinge oder 3-Tafel-Projektionen, also man lernt schon so ein bisschen was über Konstruieren, aber das hilft mir heute ein bisschen dabei zu verstehen, wie man etwas visualisiert, um es auch jemandem zu zeigen. Aber oft sind die Gehirne der Kunden ganz unterschiedlich und manchen muss ich die Bilder zeigen, manchen muss ich die Farbpläne zeigen, diese Daumenkino, Monatskalender oder manchmal muss ich auch mit diesen Leuten durch einen Garten, der mir vertraut ist, gehen, um zu spüren, wie die Person tickt. Es gibt Menschen, die mögen es nicht, neben Großstauden zu gehen. Das habe ich in meinem alten Garten gespielt. Die wollen es übersichtlich haben. Da darf nichts los. Das sind in der Regel nicht meine Kunden. Da weiß ich, dass ich nicht helfen kann. Also so, weil Bilder, die man aus dem 10. Stock unten sieht oder so, das ist etwas, was ich nicht, da bin ich nicht der Richtige für dann in dem Augenblick. Also da empfehle ich dann andere Gärtner. Oder wenn es darum geht, den Garten zu planen, nicht? Ich habe ja nur Stauden, ich mache ja nur Wegeführung, Blümchen, Grünfläche sehe ich immer nur als Rückbaureserve, um dann eine Staudenbeetfläche zu machen oder einen anderen Weg oder eine schöne Pflasterung, wo man dann sitzen kann. Ich mache ja nicht so etwas wie Schwimmbadplanung oder so etwas wie, was Galabauer sonst alles machen. Ich arbeite mit lächerlichen Budgets, wenn man den Quadratmeterpreis sieht. Aber es gibt Leute, die wollen ihren Kinderspielplatz dort haben, die Grillecke, die Outdoor-Küche. Und da vermittle ich in der Regel andere Gärtner, die das können.
Was kosten so Pflanzungen bei dir, so von bis?
So von bis? Wir reden über Geld. Den Quadratmeter Staudenfläche...
Du hast die Steilvorlage gerade gemacht. Also du hast die Steilvorlage
ja
gerade...
Ja, klar.
Interessiert mich nur.
Zwischen 70 und 100 Euro, sage ich, kostet der Quadratmeter Staudenfläche. Wenn man das ernst meint.
Okay.
Du kannst natürlich für weniger Budget, es ist immer die Frage, hat man 10 Quadratmeter, hat man 100 Quadratmeter Pflanzfläche?
Ist da ein Baum drin?
Ist da ein Baum drin? Bäume kosten extra. Klar. Kleine Gehölze, da sind wir noch im Budget, aber ich würde immer so zwischen niedrigstes Budget sind 50 Euro, 70, 100 Euro. 100 Euro ist schon so ein Wohlfühlbudget. Mhm. Und was dann darüber, ich hatte neulich die Frage von einem Kunden, ja, und was ist, wenn ich jetzt 130 den Quadratmeter budgetiere? Da sage ich, ja, dann kriegen Sie einen Sammlergarten, der wunderbar gestaltet ist und den nur ich pflegen kann. Und dann sage ich, aber wir wissen ja noch nicht, wie gut wir uns verstehen. Ja, also ich sage, das andere, das können jetzt auch hier die Kollegen aus dem, die Kollegen Gärtner, die wir hier schon lokalisiert haben, pflegen. Ja. Aber so viel zum Geld. Also ich habe neulich mal so eine Kalkulation gesehen von einer sehr renommierten Gärtnerin und habe mich sehr geärgert, weil sie genau die Planung nicht berechnet hatte. Sie hat ihren Galabauer rechnen lassen, was eine Vorbereitung kostet, was eine Pflanzung kostet, aber die Planung, die war da nicht in der Kalkulation. Da wollte ich schon eine böse E-Mail schreiben, dass ich das nicht gut finde, dass ausgerechnet sie die Preise kaputt macht.
Ja, okay. Ja, ja. Aber ein gutes Wort zum... Also wir kommen so langsam zum Schluss in unserem Interview.
Habe ich dann die richtigen Fragen beantwortet?
Ja. Ja, doch. Was wünschst du dir so für die Zukunft? Gerade so in der Zusammenarbeit mit den Galabauern oder wo sich so die Galabauer hinentwickeln, wo sich so die Gartenkunst an der Stelle hinentwickeln sollte?
Ich bin ja einer von denen, die so pflanzenbetonte Gärten machen und darin auch Garten sehen. Für mich ist vieles, was so im Galabau geschieht, halt schwer verständlich. Und umgekehrt ist es wahrscheinlich auch so. Ich glaube, es wäre gut, wenn man sich gegenseitig mehr annähert und viel mehr miteinander arbeitet und an der Stelle auch kollegialer miteinander umgeht und mit dem Wissen. Also wenn ich jemanden suche, der Pflasterarbeiten macht an ein Projekt oder so, dann ist es immer wichtig, die Kommunikation. Ich möchte keine verdichteten Baustellen haben. Ich möchte nicht, dass da jemand, wie in diesem Video von diesem Verband, aber egal, da sieht man einen Galabauer, der mit so einem schweren Gerät über die Baustelle fährt. Und ich denke so, das sind Leute, die will ich auf einer Baustelle nicht sehen. Ja? Also ich möchte Leute sehen, die sensibel, die diese Platten nutzen, wenn es sie gibt. Also diese Platten, mit denen man dann ein schweres Gerät dann transportieren kann. So, das sind alles so Selbstverständlichkeiten. Und dass die eingehalten werden... Ja, und dass mehr Liebe wieder zur Pflanze da ist. Also, dass der Raum ums Haus, der wohnnahe Bereich, nicht nur erkannt wird, dass man ihn vollpflastern kann, aber dass man einfach mal überlegt, wie man dann im Alter diese Sonnenstrahlung gut erträgt. Und da können Gehölze helfen. Also Gehölze in unseren Regionen retten nicht unser Klima. Sie wirken sich eher negativ aus auf das Klima allgemein. Das ist auch nicht so richtig bekannt, dass Bäume in unserem Breitengraden gar nicht nützen. Sie nutzen nur immer fürs Stadtklima, fürs lokale Kleinklima, aber richtig fürs Klima tun sie gar nichts. Sie haben eher eine negative Klimabilanz, aber sie sind wichtig, um unsere Lebensbereiche im hausnahen Bereich wohnhafter und angenehmer zu gestalten. Kühlung im Sommer und ja. mehr so ein bisschen das Lebendige ans Haus zu rücken. Und da würde ich mir wünschen, dass auf beiden Seiten ein bisschen mehr passiert, dass man mehr miteinander zu tun hat. Also ich würde mir gerne auch wünschen, ich mag ja Männer mit schweren Geräten und so, das finde ich super. Wenn dann so große Steine bewegt werden oder mal ein Baum gepflanzt wird, das ist toll. Ich freue mich da immer drüber, weil ich das auch nicht so oft auf Baustellen habe, dass mal ein alter Baum gesetzt wird. Da brauchst du schon ein schweres Gerät und Leute mit Expertise. Das finde ich toll. Ja. Also was wünsche ich mir für die Zukunft? Dass die Potenziale, die da sind, einfach viel besser genutzt werden und wir mehr dazu hinkommen, dass Gärten lebendiger werden, dass Gärten ästhetischer werden, dass die Gartenkultur einfach hier auch den Stellenwert bekommt, dass wieder Prunk da ist, dass wieder Schönes da ist oder dass auch so, ja, dass man nicht auffällt, wenn man so eine Blumenwiese macht, so, dass man nicht diffamiert wird, weil man plötzlich mal zwei Wochen die Pflege im Garten vermisst, so, sondern dass das ein bisschen zusammenwächst. Das würde ich mir wünschen, ja. Ja, dass mehr Gärten entstehen. Ja. Ja. Und dass euer Podcast weiterhin so nett wird. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal 2-3 Folgen gehört und war total begeistert. Ja, ich höre ja sonst andere Podcast-Themen. Also ich höre gerne so Kinopodcast, Filme-Podcast, weil mich das interessiert. Und es gibt ja nur wenig Garten-Podcasts. Dafür, dass ihr so eine technische Seite habt, finde ich das gut, dass ihr andere Themen beleuchtet. Aber das ist jetzt auch genug Lobhudel.
Dankeschön. Ja, danke an der Stelle.
Ja, danke auch.
Ciao, ciao.
Bleib gesund. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.